FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
FMCG Vibes war im Gespräch mit Felix Vetter, Head of Consumer Insights and Category Sales Development bei Kneipp. Er spricht über Category Management, Shopper Insights und Zusammenarbeit im Handel und wie Kneipp Daten nutzt, um KundInnen besser zu verstehen und Sortimente gezielt weiterzuentwickeln.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute mit einer Marke, die wahrscheinlich in den Badezimmern der Deutschen die Wohlfühlmarke Nummer 1 ist. Die Rede ist von Kneipp und wir freuen uns ganz besonders, dass er da ist. Felix Vetter, Head of Consumer Insights und Category Sales Development. Habe ich das richtig anmoderiert, Felix?
Das ist richtig. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo Daniel.
Erzähl uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, was ist dein persönlicher Weg in die Branche?
Ja, gerne. Also grundsätzlich hat mich schon immer fasziniert, was Marken und Produkte eben auslösen. Also welche Emotionen die beim Kunden dann kreieren. Und ja, das ist ja übergreifend das Thema Marke. Und es gab dann in meiner Vita eben einen prägenden Schritt. Es war mein erstes Praktikum damals bei GlaxoSmithKline im Product Management. Das heißt, unter anderem für die Marken Sensodyne habe ich da gearbeitet. Und ja, da habe ich das erste Mal gesehen, was es auch mit mir macht, wenn ich Produkte habe, die ich greifen kann, die ich jeden Tag selber auch im Supermarkt sehe und die ich dann auch da kaufen kann oder im Drogeriemarkt. Damit kann ich mich super identifizieren und das kreiert natürlich eine hohe Leidenschaft für das, was ich auch täglich mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da was findet, was man sehr, sehr gerne macht. Und ja, so hat es mich in die FMCG-Welt gezogen und ja, diese Faszination hat mich tatsächlich bis heute nicht mehr losgelassen. War dann nochmal in weiteren Stationen, parallel zum Studium, aber auch normal, beispielsweise bei Nestle Schöller, habe ich dann nochmal neben der Marketingseite auch die Schnittstelle zu den Sales-Teams kennengelernt und dann eben ja nochmal einen anderen Aspekt auch der Marktbearbeitung kennenzulernen. Genau, und dann bin ich jetzt seit 10 Jahren bei Kneipp, habe da auch wiederum verschiedene Stationen durchlaufen, Category Manager ganz klassisch, Sales Development und ja leite jetzt seit 3 Jahren den Bereich Consumer Insights und Category Sales Development. Also langer Namen. Was steckt genau dahinter? Wir generieren auf der einen Seite Insights zu Konsumenten, Shoppern und Märkten und legen diese dann eben ja in Konzepte um. Einmal in der internen Sicht, das heißt mit unseren Marketing-Teams, was bedeutet das für Portfolien etc. Und auch in der externen Sicht mit unseren Betriebsteams, um zu sagen, wie bekommen wir unsere Konzepte auch gut präsentiert und auch in den Handel, aber auch für die Kategorien im Ganzen, wo wir mit unseren Handelspartnern wieder dann im Austausch sind. Und da ist man natürlich ganz klassisch im Bereich Category Management unterwegs. Was vielleicht was Spannendes und Besonderes noch für Kneipp ist, ist einfach die Vielzahl auch an Kategorien. Also das Badezimmer, da findet sich eine Badewanne dann drin, da sind wir auch dabei im Bereich Bodycare, Handcreme. Also es ist wirklich ein breit gefächertes Portfolio dann auch. Und das macht natürlich auch so einen Reiz aus, irgendwie verschiedene Facetten dann zu bearbeiten.
Das Massageöl nicht zu vergessen.
Massageöl, genau. Also da gibt's für jeden Moment haben wir was dabei.
Ja, sehr spannend. Die verschiedenen Perspektiven, die du schon mitgebracht hast. Wie übersetzt ihr eure Category Vision, wie ihr sie nennt, an den POS?
Gut, Category Vision, vielleicht lass uns da mal einen Schritt nochmal einsteigen, was es denn auch bedeutet. Das ist natürlich ein sehr strategisches Thema auch, weil es eben darum geht, ein Zukunftsbild zu zeichnen. Das heißt, wir kommen von dem Blick auf die Kategorie und deren Shopper und sagen, okay, was passiert in der Kategorie in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Welche Trends zeichnen sich da auch ab und wo ist so das Zukunftsbild dafür? Und da in diesem Zuge entwickeln wir eben Wachstumstreiber, die wir dann auch mit ja Wachstumspotenzialen für die Kategorie definieren und sagen, okay, was steckt denn dahinter, hinter verschiedenen Wachstumstreibern? Ja, und hier ist natürlich für uns auch als Marke und für Kneipp als Unternehmen immer das Ziel, auch Impulse für die Kategorien zu setzen. Das heißt, nicht nur zu analysieren, okay, wo gehen Trends hin, sondern die auch dann umzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir es dann am POS dann auch bespielen? Man ist ja täglich mit den Kategorien in Kontakt und denkt die aber dabei nochmal ganz, ganz, ganz neu. Und wie du schon sagst, der nächste Schritt ist dann natürlich die Umsetzung. Ja, das geht für uns als Marke darum, die Vision mit Leben zu füllen und auch zu prüfen, wie wir die einzelnen Wachstumsreiber jetzt bespielen können. Also das heißt, im ersten Schritt kommst du erst noch von einer höheren Flughöhe und sagst, okay, was passiert grundsätzlich am Markt? Wie entwickeln sich Kundenbedürfnisse? Und jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe zu sagen, was passt denn auch zu uns? und wie können wir es dann auch umsetzen. In der Phase befinden wir uns heute. Also wir haben die Kategorie für uns definiert, für die Duschbäder. Das muss man dazu sagen, ist jetzt für eine Kategorie eben die Vision, die wir erstellt haben. Ja, und jetzt geht's drum zu sagen, was können wir als Market dafür tun, um diese mit Leben dann auch zu füllen. Die Möglichkeiten, die da drin stecken, sind über alle 4P hinweg riesig. Also das heißt, fast simple Aktivierungsmaßnahmen in Form von Kommunikation vielleicht. Es geht dann drüber auch über eine teilweise Restrukturierung der Kategorie oder auch Regalbilder, die man heute im Handel findet, bis hin zu ganz neuen strategischen Feldern und Produkten, also ein bunter Blumenstrauß.
Bei dir kommen ja auch wirklich viele Themen zusammen. Das ist ja auch wirklich ein komplexes Feld. Wenn du jetzt mal die Shopper-Brille aufsetzt, wie gelingt dir das, dass du dann auch nochmal, sag ich mal, als Privatmensch in den Store gehst und das auf dich einwirken lässt, ohne dass du jetzt vielleicht immer die Brille desjenigen auffasst, der die Category Vision im Blick haben muss?
Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich ein Riesenfeld, was man da aufmacht. Also es ist natürlich auch spannend vielleicht für jeden, der dann auch, ja nur ich beruflich jetzt da Berührungspunkte, man kann sich ja ganz schön auch selber beobachten, wenn man dann jetzt mal durch einen Store geht und sich beobachtet, okay, auf was reagiere ich und ja, was spricht mich denn dann auch an? Also wie gibt es ja so die Tendenz, dass man als Mensch eher nach rechts tendiert, wenn man irgendwo reingeht in den Raum, dann geht man jetzt zuerst nach rechts rüber. Das sind ganz spannende Insights, die wir da natürlich kreieren. Und im Endeffekt ist für uns aber das Entscheidende ja auch zu sagen, was bewegt denn die Menschen? Also das ist wenig jetzt, dass ich sage, wie interpretiere ich Dinge oder wie reagiere ich, sondern wirklich auch halt das alles auf den Shopper und auf den Konsumenten auszulegen. Und das ist dann ja auch die Kunst dabei, wirklich von der Neutralität zu kommen, jetzt nicht irgendwie sich von Bauchgefühlen leiten zu lassen, wirklich auf Insights aus Studien, Researches und Co. zu gehen, dass wir praktisch sagen, okay, wie bewegt sich denn ein Konsument im Store und das dann zu analysieren, den zu beobachten, zu gucken, wie reagiert er auf bestimmte Trigger. Und ja genau, das ist dann auch das Spannende, also wirklich in dem Feld, wir beschäftigen uns jeden Tag mit Menschen und das ist wirklich auch was da halt was ausmacht, was ja eine gewisse Greifbarkeit, wie ich es oben schon genannt habe, in den Beruf dann auch reinbringt.
Dann ist natürlich auch die Frage, du sagst, ihr vertraut da nicht einfach blind eurer Interpretation, sondern verlasst euch da auf klare Insights und die landen dann bei dir.
Genau, die landen mal, machen wir unabhängig von internen Stakeholdern auch Studien, wo es dann wirklich Richtung POS geht. Das ist dann eher was, wo wir mit Vertriebsteams und Handelspartnern auch besprechen. Aber wir sind jetzt auch so aufgestellt, dass wir durchaus auch in Sparring mit unseren Marketing-Teams Marktforschung betreiben und da einfach, ja, je nach Case, je nach Fragestellung auch, ist es ja auch nochmal ein anderer Methodenmix, den du da aufgreifen musst. Also ist es dann eher mal Richtung Marke orientiert, dann sind es natürlich in der Methode dann nochmal andere Dinge, wie jetzt, wenn es wirklich ums Kaufverhalten am POS geht. Aber grundsätzlich bilden wir da so die Schnittstelle bei uns auch zwischen den Vertriebs- und Marketing-Teams, um dann für im Optimalfall für alle einen Mehrwert dann auch rauszuholen. Also dass du sagst, okay, ich mache da eine Studie und da kann ein Marketingteam davon profitieren, aber wir können das gleichzeitig auch dafür nutzen, um ja einfach mit einem Handelspartner auch ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was passiert in Kategorien, was tun sich für neue Trends auf und welche Insights wären in der gemeinsamen Arbeit dann auch spannend.
Ja, um auch die Abstrahleffekte, die von euch ausgehen, in den Handel zu tragen, logischerweise.
Absolut. Genau, also das ist wirklich auch ja der, wo Category Management an sich auch herkommt. Also du kommst da eigentlich aus einem kooperativen Gedanken, dass du sagst, okay, der gemeinsame Shopper, das heißt, wir stellen den in den Mittelpunkt, der an dem POS, mit dem wir dann sprechen, an der Einkaufsstelle steht oder vorm Regal steht und wie kann ich ihn im Zusammenspiel aus Marke und Handelspartner eben dazu bringen, dass er gerne da einkauft, dass er sich wohlfühlt und dann auch eben das Kategoriewachstum anzukreieren und dann profitieren am Ende des Tages alle davon. Das heißt, der vorm Regal steht, die Person, der Shopper, der fühlt sich wohl. Der Handelspartner hat natürlich Kategoriewachstum im Optimalfall und wir dann als Marke natürlich auch mit, weil wir ja Teil der Kategorie sind.
Ja, und einfach auch beliebt seid, wie wir alle wissen. Interessant auch, wie vielseitig deine Tätigkeit dann ist. Du sagtest schon, Stichwort Schnittstellenfunktion, bei dir kommt eben alles zusammen. Category Management ist ja dann heute wahrscheinlich auch mehr Schnittstelle denn je. Was macht diese Rolle für dich am spannendsten, aber auch am herausforderndsten?
Am spannendsten ist es, für mich ganz klar die Dynamik, die man dann hat, also im Alltag. Der ist extrem spannend. Es ist eigentlich kein Tag wie der andere. Wie du auch gemeint hast, man agiert in einem Spannungsfeld, was ich jetzt sehr positiv meine, zwischen Unternehmen, Marke, Konsument, aber auch den Retail. Und das heißt, man ist so über den Tag wirklich mit ganz vielen Leuten auch und unterschiedlichen Stakeholdern eben im Kontakt. Wie wir es auch interpretieren, ist eben auch das Spannende zu sagen, ich bin zwischen Vertrieb und Marketing und habe da eigentlich auch die beiden Brillen auf und versuche dann auch so die tiefen Einblicke in beide Bereiche zu haben, um die Welten dann auch zusammenzubringen. Also dass man nicht irgendwie jetzt verschiedene Bedürfnisse, dass es nicht zu einem Hindernis wird, das kann manchmal vielleicht eine Herausforderung sein, aber das ist dann auch wiederum gerade das, was so ein Reiz ausmacht, um da wirklich eine einheitliche Commercial Unit auch zu kreieren aus den verschiedenen Sichtweisen und Bedürfnissen, die man hat. Das ist aber so strukturell genannt und inhaltlich, man deckt einfach mit meinem Team, wir decken eine riesige Bandbreite ab. Also du hast auf der einen Seite beschäftige ich mich mit wirtschaftlichen Faktoren und KPIs, das heißt, wie laufen Performance, und auf der anderen Seite eben das Thema Mensch, also die Bedürfnisse eines der Konsumenten, und ja, da immer wieder auch den Sweet Spot zu finden und unterschiedliche Brillen so über den Tag auch aufzusetzen, das ist einfach extrem spannend. Also ich will es mal konkretisieren. Also es sind Tage dabei und die genieße ich dann, wenn ich dann morgens mit einer Agentur spreche über eine Marktforschung, über eine Research oder eine Shopper-Studie. Dann geht's weiter, wir sprechen mit Marketing, okay, was leiten wir daraus ab? Wie können wir es vielleicht in unseren Portfolien, in unseren Kategoriestrategien wiederfinden, was wir jetzt rausgefunden haben? Dann geht's am Nachmittag vielleicht mit Sales-Kollegen drum, okay, diese Insights auch zu nutzen in der Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern. Wiederum zu sagen, was ist vielleicht dann da ein optimales Portfolio, wo müssen wir vielleicht auch nochmal uns selber hinterfragen in Listungssituationen. Und jetzt sage ich mal, die Krone ist es dann natürlich noch, wenn man dann an solchen Tagen oder Wochen auch mit Händlern dann einen direkten Kontakt hat, um über Regalstrukturen oder POS-Inszenierungen zu sprechen. Also wirklich da diese Vielseitigkeit, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Stakeholder. Das ist wirklich, wo dann als Einzelperson auch die Herausforderung drin steckt, weil ich natürlich auch mich auf die verschiedenen Perspektiven auch einlassen muss und dann relativ schnell auch darin wechseln muss.
Ja, also auch dieses Spannungsfeld, aber auch diese Pole, die du genannt hast, also mit Spannungsfeld meine ich wirklich Schnittstelle zwischen Handel, Marke und Shopper zu sein, aber mit den Polen auch, wie du sagtest, dass man eben Bedürfnisse aus Marketing und Vertrieb zugleich deckt, das Spannungsfeld, dann aber ja auch die Strategie, dann eben auch noch mit dieser Dynamik im Alltag, also je nachdem auch in welcher Rolle man jetzt hier ist, weil jeder befindet sich irgendwo in diesem Spannungsfeld. Und sei es das Thema Insta-Ads, es ist ja nicht nur so, dass es Herstellern taugen muss, sondern im Grunde geht es ja auch immer darum, Retail-Engagement zu betreiben. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch eine Form des Retail-Engagements aus Markensicht, wenn man eben tatsächlich mit seinen Insights sogar Regalblöcke neu strukturiert, also eigentlich die Innenarchitektur des Handels mit beeinflusst.
Genau, das ist eben auch ein Punkt, und da ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein offener Austausch eben auch eine Basis für ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten, gewisse Neutralität in unserer Funktion natürlich. Also man muss natürlich dann auch schauen, wie können alle davon profitieren, jetzt nicht zu sehr dann auch nur in der Marke denken, um da einfach auch Vertrauen mit Handelspartnern zu kreieren, um dann wirklich nicht als eine zweite Sales-Position dann zu gelten, sondern wirklich dann das Gemeinsame und wie gesagt den Fokus mit auf den Shopper eben zu involvieren und da einfach auch in zwei Sichtweisen auch nochmal zu denken. Einmal zu sagen, okay, was ist dann, wir hatten vorher über Category Vision gesprochen, das ist natürlich sehr strategisch, dass du sagst, okay, du bist auf der einen Seite langfristig orientiert, du denkst im Potenzial von morgen und gleichzeitig das dann aber auch wieder in Verbindung zu bringen mit den Hebeln, um jetzt die Potenziale auch auszuschöpfen. Und da ist einfach so eine Kunst, um in der internen Sicht, aber auch extern eben langfristig zu denken, aber das gleichzeitig auch mit dem Alltag irgendwie in Einklang zu bringen. Und wie du es auch sagst, einfach so diese verschiedenen Rollen, das Spannungsfeld hattest du ja nochmal genannt. Die Vielseitigkeit macht's für mich eben zu einer super spannenden Rolle und auch einer wichtigen Rolle im Unternehmen. Kannst du es vielleicht vergleichen wie so ein Orchester irgendwie. Es sind verschiedene Instrumente, verschiedene Stimmen irgendwie und man versucht, die Sichten auch zusammenzubringen und ein schönes Lied zu kreieren.
Ja, sehr schön gesagt. Du sagtest ja auch, Vertrauen ist die Basis. Du willst aber auch nicht gleichzeitig die zweite Sales-Ebene werden. Aber ich meine, was gehört denn eigentlich dazu? Das basiert ja immer auf Vertrauen, aber auch auf einer Konfliktbereitschaft, vielleicht Dinge auch auszusprechen, wo man eben sagt, hey, das sehe ich jetzt aber anders. Ich habe konkret diese Insights. Daraus entsteht dann wieder ein Commitment, also vielleicht sogar eine gegenseitige Verantwortlichkeit, eine Zielorientierung. Aber um all das auf die Beine zu bringen, braucht es ganz am Anfang ja auch eine klare Vision, nämlich die der Kategorie.
Das ist richtig, ja genau. Also ich meine, du greifst jetzt so ein bisschen natürlich auch den Punkt Umsetzung auf. Also das heißt, wie kann es dann auch funktionieren, dass aus den Visionen auch wirklich Ergebnisse werden, die sichtbar werden für einen Shopper. Also das ist immer so die Frage, ja, was passiert denn jetzt am Regal? Und da ist ja für mich eben der partnerschaftliche Austausch auch zwischen Handel und Marke eben wichtig. Also weil natürlich, es funktioniert nicht, dass wir Konzepte entwickeln und die dann irgendwie bei uns in den Schubladen haben. Es ist dann schon eben der offene Austausch, wie man auch gemeinsam die Visionen, jetzt sage ich mal, auf die Straße dann bringt. Also da ist das Zusammenspiel zwischen Marke und Handel meiner Meinung nach entscheidend, den POS auch als gemeinsamen Erlebnisraum zu denken und zu sagen, wie können wir da eine optimale Experience zu schaffen. Also wirklich, da spielt schon dieses Zusammenspiel aus Marke und Handel eine wichtige Rolle.
Ja, und im Vorfeld, du sagst, aber macht ja auch ganz viel Research mit den verschiedenen externen Partnern, arbeitet ihr eng zusammen in jedem Expertenbereich, habt ihr unterschiedliche Partnerschaften, die ihr pflegt wahrscheinlich auch, um eben auch langfristig dort bestehen zu können. Und wenn ihr dann solche Trends ermittelt, dann werdet ihr sicherlich auch oder du auf spezielle Events gehen, wo du wahrscheinlich zielgerichtet hingehst zu den verschiedenen Themen, die dich gerade bewegen?
Ja, klar. Die großen Formate sind natürlich die von GS1, einmal der ECR-Tag, der jetzt vor kurzem erst war, und auch das ECR-Live, wo sich eben die Branche auch trifft. Also wo wir wirklich aus ganz vielen unterschiedlichen Kategorien Leute zusammenkommen, auch aus unterschiedlichen Funktionen. Das ist eben ein perfektes Forum, um auch nochmal Inspirationen zu bekommen, Best Practices zu erfahren, um dann einfach auch zu sehen, wie machen das denn auch andere Unternehmen, um da wirklich in den Pausen und Co. einfach mal zu sprechen, was gibt's denn für neue Möglichkeiten, neue Methoden. Das ist wirklich ein großer Lerneffekt, den wir da immer haben. Aber inzwischen sehe ich auch grundsätzlich, dass das Thema Trends natürlich von ganz vielen Agenturen auch wiederum aufgegriffen wird. Und es gibt inzwischen echt auch viele, viele kleine Formate, die wirklich ansprechend sind. Und es ist so immer die Frage, was ist da jetzt das, was den Mehrwert liefert. Ich persönlich schätze die Formate, wo es wirklich auch nachher um praxisrelevante Themen geht. Das heißt, wo man dann sagt, die Insights, die uns jetzt gerade bewegen, die uns ja alle bewegen. Also schauen wir uns den Markt mal die letzten 5 Jahre an, dann ist wirklich eine riesige Dynamik drin. Wir kommen von Fokus in Richtung Nachhaltigkeit und Co. Dann kam jetzt durch gewisse Krisen so auch ein starker Preisfokus. Ich glaube, es hat auch alle getroffen, ein Stück weit, vielleicht den einen mehr, den anderen weniger. Es ist eher wieder so dieses Thema in der Gesellschaft, okay, ich gönne mir vielleicht auch mal was. Also das ist wirklich jetzt sehr dynamisch. Und da sind eben die Formate super spannend, die den Zeitgeist aufgreifen und dann auch sagen, was kann ich dann dafür für meine tägliche Arbeit auch mitnehmen?
Ja, natürlich. Eine Langlebigkeit, eine gewisse Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit hat ja zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, dass Produkte nachhaltiger werden. Das andere ist eben aber auch, dass Aktivierungsmaßnahmen nachhaltig wirken. Krisen sind ja auch dafür verantwortlich, die du genannt hast, dass spezielle Ansprüche des schizophrenen Shoppers sich dann vielleicht doch nicht eben so profitabel gestalten lassen aus Markensicht, sodass man da dann vielleicht auch immer Kompromisse finden muss. Auch dazu haben wir ja auch schon des Öfteren mit den Experten gesprochen, wo Brands dabei sind, die natürlich auch
ganz viel Neues ausprobieren wollen, Stichwort nachhaltiges Verpackungsdesign und wie wird das angenommen? Da gibt es ja diverse Tests, die auch so eine Kategorie dann immer wieder, sage ich mal, beschäftigen. Ja, Innovationen am POS und so weiter und so fort sollen natürlich auch immer darauf einzahlen, dass es am Ende zu einem Absatzeffekt führt. Also deswegen finde ich es immer ganz besonders spannend, da auch Zahlen zu hören. Und brichst du da dann mit Marken aus dem direkten Wettbewerbsumfeld oder sind das meistens eher Komplementärmarken? Wie kann man sich das da nochmal vorstellen? Also diese Wettbewerbssituation würde mich jetzt nochmal abschließend interessieren.
Sowohl als auch, also sag ich mal jetzt in Category Management, dadurch, dass du dich ja oder auch im Shopper-Marketing, dadurch, dass du dann auf Fakten dich mit Fakten beschäftigst, wenn wir jetzt sagen, okay, wir kennen die Marktzahlen, wir kennen die Marktsituation, dann sind wir da jetzt nicht so, dass wir sagen, wow, der ist der Wettbewerb, sondern das ist einfach so ein Thema, der hat ja die gleichen Zahlen. Also die Informationen über die Märkte hat er auch. Das heißt, da ist vielleicht nicht so die Barriere, also da spricht man schon mal miteinander, natürlich auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber das Spannende ist dann auch wirklich zu erfahren, was passiert denn in ganz anderen Kategorien. Also wenn man jetzt mal schaut, wir sind natürlich in der Drogerie und auch in den Drogeriemärkten schwerpunktmäßig unterwegs, dann auch zu erfahren, was passiert denn jetzt in der Süßware oder wie sind da so die Mechanismen und da einfach dann auch mal zu vergleichen und wirklich auch über den Tellerrand rauszuschauen und out of the box zu gehen und denken, okay, was könnte da vielleicht ein Ansatz auch dabei sein, der für uns denn irgendwie gut ist, und da ja einfach offen zu sein, das ist, glaube ich, dann das Wichtige auch.
Ja, ganz klasse, dass du offen warst, hier zu sein bei FMCG Vibes. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich denke, wir haben einige Dinge über dich, über Kneipp, über deine Tätigkeit bei Kneipp erfahren können. Wir verlinken natürlich, wie immer, die Folge auch auf unserer LinkedIn-Seite und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank, Felix Vetter, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht.
Vielen Dank dir, Daniel. Hat mir auch Spaß gemacht. Also ich freue mich auf den weiteren Austausch, alles, was sich so ergibt. Danke für die Einladung nochmal und für die Session.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.